haben. Danke, dass du hier gegenwärtig bist. Danke, dass wir den Heiligen Geist spüren und erleben und erfahren dürfen. Vater, in Jesu Namen, segne diesen Gottesdienst ganz besonders. Amen. Preis Gott. Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Wir freuen uns, in der Gegenwart Gottes sein zu dürfen. Mein Thema ist, Jesus verbindet uns mit Gott. Die Verbindungen sind so wichtig, dass wir die Verbindung haben, dass wir den Kontakt haben, dass wir wissen, durch Jesus Christus habe ich eine Existenzberechtigung. Das ist mein Thema heute. Ich lade dich ganz herzlich ein für den nächsten Gottesdienst. Jesus, dein Freund und Helfer, nicht die Polizei. Jesus ist dein Freund und Helfer, verstehst du? In jeder Situation, jeden Tag, jeden Moment, du kannst zu ihm kommen mit allem, was dich bewegt, alles, was dich drückt und quält und plagt. Rufe den Herrn an und er wird dir helfen. Halleluja, preis Gott. Dann am Sonntag habe ich auch ein gutes Thema. Er wird dich in alle Wahrheit leiten. Weißt du, wir Kinder Gottes, wir werden geführt, geleitet von guten Mächten, von den guten Heiligen Geist. Und ich freue mich, dass ich über dieses Thema sprechen kann. Und nächsten Mittwoch wird das Thema sein, warum sind wir erschaffen worden? Warum bist du da? Hast du schon mal darüber nachgedacht, warum du hier auf diesem Planeten Erde bist? Warum du geboren wurdest? Du hättest auch gar nicht kommen müssen. Verstehst du? Und die Erde ist ja schon bald sowieso überbevölkert. Aber warum hat Gott dich und mich und uns geschaffen? Warum wollte Gott uns? Und stell mal vor, dich gäbe es nicht mehr. Oder dich hätte es noch nie gegeben. Was wäre dann? Da wäre die ganze Kette irgendwo unterbrochen. Darüber werde ich sprechen. Warum sind wir von Gott geschaffen worden? Und dann nächsten Freitag, so Gott will und wir leben. Wie segnet uns Gott? Gott hat vor, uns zu segnen. Und da gibt es ein Geheimnis, ein Rezept der Segnung. Und ich lade dich ganz herzlich ein. Du musst unbedingt kommen und erfahren, wenn du gesegnet werden möchtest. Wie werde ich gesegnet? So, Gott, Jesus Christus ist die Brücke, die nicht einkracht, so wie die Brücke in Genua oder sonst wo noch die anderen Brücken. Diese Brücke kracht nicht ein, diese Brücke hält die Stürme, hält die Erschütterungen. Diese Brücke, Jesus Christus, zwischen Erde und Himmel, über diese Brücke will ich sprechen. Das ist die absolute starke Brücke, die uns mit dem Universum verbindet, mit Gott verbindet, mit dem Thron Gottes verbindet. Was wären wir ohne Jesus? Ich spreche nächste Woche oder in den nächsten Gottesdiensten, was wären wir, wenn wir nicht geboren wären, aber was wäre, wenn Jesus nicht gekommen wäre? Wenn Jesus nicht gegeben hätte, dann wären wir tot, ohne Leben, ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Er ist das Lamm Gottes. Das war kürzlich mein Thema. Er ist das Lamm Gottes, hat uns mit Gott versöhnt. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also, das ist so wie ein Teleskop. Wer mich sieht, wer mich benutzt, wer durch mich durchschaut und wer mich versteht, der sieht den Vater. Und weiter lesen wir in der Bibel, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Gott hat sich uns durch Jesus offenbart. Und wir arm sind die Menschen, die diese göttliche Offenbarung nicht haben, die Jesus nicht kennen, die noch nie was von Jesus gehört haben. Die tappen im Dunkeln. Es ist gut, wenn du Licht bei dir hast. Jesus, wer ist dieser Mann? Wo kommt er her? Interessant, wir wollen uns hier ein paar Gedanken machen über Jesus. Wer ist Jesus? Und es ist so wichtig, dass du Jesus kennst. Wenn du den Namen Jesu hier unten kennst, wirst du nie verloren gehen. Wenn du in der Hölle bist und wenn du den Namen Jesus dort ausrufen würdest, Jesus, dann wirst du gerettet werden. Meine Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Wir müssen also nicht große Sprüche auswendig lernen. Wir müssen nicht irgendwelche moralische, ethische Dinge erreichen und erarbeiten und so weiter. Nein, nur den Namen Jesus anzurufen. Deshalb ist so wichtig, buchstabier so oft wie du kannst den Namen Jesus. Er ist dieser Nenner, der uns mit Gott verbindet. Dieser große Nenner und dieser kleine Nenner. Und dann können wir wieder Bruchrechnen machen. Jesus ist der große Nenner. Er ist der Bund und das Band zwischen Gott und Menschen und sonst niemand. Brüder und Schwestern, sonst niemand. Jesus ist die Verbindung zwischen Diesseits und Jenseits. Jesus, weißt du, wer Jesus sieht, der sieht schon in der Ewigkeit. Der sieht schon, was über dem Grab hinaus ist. Wer Jesus kennt und Jesus versteht und auf Jesus hört, der ist im Himmel, obwohl er hier noch auf dieser Erde lebt und kämpft und arbeitet. Der sieht die Dinge, wie sie wirklich sind, vom Thron Gottes aus, vom Ziel aus. Ich lese eine Bibelstelle aus Jesaja Kapitel 63 von Vers 19. Und da heißt es von diesem Propheten, oh, der schreit zu Gott, der betet zu Gott. Und er schrie, dieser Prophet Jesaja, einige Jahrhunderte vor der Geburt Jesu. Ach, dass du die Himmel zerreißen würdest. Und ach, dass du herabsteigen würdest, Herr Jesus, oder Gott, oder wer das auch immer ist, die Gott hat. So dass vor deinem Angesicht die Berge erbeben und der Feuer sich entzündet, das Wasser zum Schweigen kommt und so weiter, und dass dein Name überall bekannt wird. Oh Gott, dass du den Himmel zerreißen würdest. Und genau das brauchen wir, einen zerrissenen Himmel, dass wieder der Segen herabströmt und herabfällt, die ganze Herrlichkeit. Jesaja schrie zu Gott, dass er endlich mal irgendwann mal den Himmel zerreißen würde. Und wir brauchen einen offenen Himmel, einen zerrissenen Himmel, einen zerrissenen Vorhang im Tempel, so dass wenn ich ins Heiligtum reinkomme, dass ich dort direkt in dem Allerheiligsten bin. Und er flehte hier, dieser Jesaja: Herr, zeig dich der Welt nochmal. Lass die Welt noch einmal sehen, wie damals bei der Schöpfung, wie damals, als du im Paradies mit den Menschen kommuniziertest. Zeig dich, dass die Menschen dich erkennen, dass die Menschen dir wieder vernünftig dienen. Und Jesus, zeig dich, oder Jesus hat er noch gar nicht gekannt, aber Gott, zeig dich, dass wir dir folgen können. Wie soll es weitergehen mit uns? Zerreiß den Himmel. Das ist ein Gebet. Bete auch über deine Familie, dein Haus und dein persönliches Leben. Gott, zerreiß den Himmel. Lass es krachen, dass die Herrlichkeit Gottes zu uns rüberkommt. Und wir brauchen das in Deutschland. Sonst wären wir eines Tages Mohammedaner oder Buddhisten oder Kommunisten oder was weiß ich, was wir werden. Wir brauchen einen offenen Himmel, dass Gott sich wieder offenbart, dass wieder Zeichen und Wunder geschehen, dass wieder Kranke geheilt werden, dass wieder Besessene frei werden. Herr, zerreiß den Himmel. Jesaja will, dass Gott herabsteigt, dass Gott wieder Mensch wird, dass Gott wieder unter den Menschen wohnt, oder so wie es in der Offenbarung einmal heißt, die Hütte Gottes bei den Menschen. Da wird kein Leid, kein Schrei, Geschrei, keine Träne, kein Tod, nichts mehr sein. Herz, zerreiß den Himmel. Komm runter, lieber Gott. Komm runter. Komm zurück in unser Leben. Wir vermissen dich, wir brauchen dich. Hier, wir sehen, was der Prophet erlebt hat. Er hat es als junger Mensch bei seiner Berufung erlebt. Jesaja 6, Vers 1 und folgende Verse. Da war der Engel Gottes, er nahm Kohlen von dem Altar des Herrn und hat seinen Mund, seine Lippen gereinigt, dass er wieder in Wahrheit reden kann, in Wirklichkeit reden kann. Herr, sowas brauchen wir, dass du uns wieder berührst, dass du uns wieder begegnest, dass du dich uns wieder offenbarst, Gott, dass wir dich wieder spüren, dass wir dich wieder hören. Wir brauchen einen offenen Himmel. Hier hat er dann zuerst einmal erlebt, was es bedeutet, in den Himmel entrückt zu werden. Viele Leute zweifeln und sagen, ja, das kann man nicht erleben. Paulus, er hat einmal erlebt, er sagt, ich war entrückt, ich war verzückt, ich war im dritten Himmel. Und ich sage unaussprechliche Dinge. Herr, zerreiß den Himmel, dass wir wieder unaussprechliche Dinge sehen, erleben. Wir sind nicht sensationslustig, aber wir brauchen die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, die Nähe Gottes in unserem Dasein. Herr, salbe mich wieder ganz neu. Herr, gib mir wieder dein Wort, dein prophetisches Wort. Herr, erleuchte, erstrahle du über mein Leben. Verstehst du? Das ist das Gebet. Herr, zerreiß den Himmel. Lass es krachen. Und er beschreibt, wann dieses Wunder passierte, Jesaja 6. Zur Zeit im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen, erhabenen Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel Gottes. Herr, lass uns noch einmal solche Dinge erleben. Wir zu Zeiten der Apostel, wie zu Zeiten der Kinder Israels, die aus Ägypten rauszogen, wo sich das Wasser teilt, sie in der Wüste 40 Jahre versorgt werden auf übernatürliche Art und Weise. Weißt du, der Himmel wurde zerrissen. Da fiel jeden Tag frisches Manna. Und jeden Tag gab es gutes Wasser, gesundes Wasser. Verstehst du? Und da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Wir brauchen wieder die Herrlichkeit Gottes. Halleluja! Preist dem Herrn. Ich möchte uns ermutigen und mich selbst ermutigen dabei. Herr, zerreiß den Himmel. Und so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen etwas Außergewöhnliches, außer der Reihe. Und Jesaja beschreibt in den folgenden Versen, was da alles passierte, was er dort in der Gegenwart Gottes erlebte. Er sah, wie die Engel Gottes um den Thron Gottes standen und wie die Engel riefen, Jesaja 6, Vers 3, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher, und die ganze Erde ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. So was brauchen wir wieder, dass Gott wieder runterkommt. Zu uns Menschen. Er erblickte eine sichtbare Erscheinung. Die Herrlichkeit Gottes, das kann man heute noch erleben, dass man von Gott erfüllt wird. Enthusiastisch. Halleluja. Und er erlebte dort ein überwältigendes Erlebnis. wie Gott ist. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Herr, zerreiß den Himmel, dass die Menschen wieder spüren. Mit dir kann man kein Hampelmann spielen. Mit dir kann man nicht scherzen. Du bist ein heiliger Gott, ein verzehrend Feuer. Aber du bist auch gleichzeitig ein gnädiger, barmherziger und gütiger Vater. Halleluja, das bist du. Und während er selbst dort die Gegenwart Gottes, seine Heiligkeit erlebte, da plötzlich ist er zum Propheten berufen. Plötzlich hatte sein Leben Sinn. Der war überzeugt, Herr, hier ist ein heiliger Platz. Hier ist etwas Besonderes. Hier ist der Himmel. So wie die Jünger auf dem Berg der Verklärung. Zerreißt den Himmel. Weißt du, zuerst mal ist nur Jesus allein. Und dann plötzlich, sie sehen Mose, sie sehen Elia, sie hören unaussprechliche Worte. Und unser lieber Petrus, oh Herr, hier ist so gut sein. Lass uns gleich 3 Hütten bauen. Die eine, Moses eine und Elia eine. Das ist, wenn der Himmel zerrissen wird, dann bist du plötzlich in einer ganz anderen Welt. Du bist nicht mehr hier. Und diese Dinge, diese Welt machen dir nichts mehr, setzen dir nicht mehr zu. Die können dir gar den Puckel runterrutschen. Wenn du versetzt bist an himmlische Örter, so wie diese 3 Apostel oder die Apostel damals, sie sehen Jesus, sie sehen Moses, sie sehen Elia. Und wenn du dort versetzt bist, kann ich dir sagen, du siehst noch viel mehr. Denn die haben so vieles noch gar nicht erlebt. Am heiligen Platz. Plötzlich findest du dich, ja, im Jenseits. Aber viele haben Angst. Oh, da komme ich nicht mehr zurück. Und ich sage dir eines, du willst auch gar nicht mehr zurück. Wenn du einmal drüben warst, wenn du einmal das erlebt hast, da willst du gar nicht mehr zurück. Und ich habe Leute, die jenseitige Erfahrungen hatten, die haben sich beschwert und sich gesagt, warum habt ihr uns wieder zurückgeholt? Oder warum habt ihr mich zurückgeholt? Das war so schön. Da, wo der Engel mich führte, da auf dieser grünen, bunten Wiese, in den Palästen und so weiter, was ich dort erlebt habe. Warum habt ihr uns zurückgeholt? Ja, natürlich findet man dann gute Lösungen. Ich habe noch einen Dienst, ich habe noch einen Auftrag, ich muss noch das und das erfüllen. Gewiss, wir haben alle noch Aufträge. Aber ich wäre schon längst bei dem Herrn, sagt Paulus. Ich habe Lust abzuschalten, daheim zu sein beim Herrn Jesus. Zerreiß den Himmel. Dieser Ort, das war ein ganz heiliger, besonderer Ort. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Weißt du, was das ist? Heilig, heilig ist nicht, dass man extra etwas Exklusives ist, unantastbar. Nein, das ist etwas Besonderes, etwas Schönes, etwas Erhabenes, etwas Würdevolles. Und dieser Jesaja ist überzeugt, das ist der Platz. Oh Gott, da muss ich sterben, da bin ich bereit zu sterben, dort anzukommen, dieses Ziel zu erreichen. Und er fand Gnade bei Gott, heißt es, auch wenn er Sünder war. Der Engel holte Kohlen vom Altar und sagte, Jesaja, mein Knecht, mein Diener, fürchte dich nicht. Ich reinige dich, ich heilige dich. Du kannst dich anstrengen, so viel du willst, du schaffst es sowieso nicht. Aber mein Feuer reinigt dich. Er war an dem Ort der ewigen Bestimmung für immer, für ewige fühlte Dinge, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz je geglaubt hat. Das ist, was Gott für uns vorbereitet hat. Freust du dich auf dem Himmel? Weißt du, wir haben ja heute alles Klimaanlage, wir haben heute Heizung, wir haben heute Mikro, wir haben Waschmaschinen, wir haben Trockner, wir haben alles möglich. Weißt du, unser Leben ist so leicht. Aber ich sag dir eines, wenn du bei dem Herrn bist, dann ist das Leben noch leichter, noch schöner, noch herrlicher. Freu dich auf dieses neue Leben mit dem Herrn. Da willst du nicht mehr zurück. So, als der Jesaja das erlebte, die Herrlichkeit Gottes, in Jesaja 6, da ist er nicht mehr der gleiche gewesen. Er war so verändert. Er war so verändert. Er sah die Herrlichkeit Gottes und er sieht, die ganze Erde ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Wenn du einmal die Herrlichkeit Gottes gesehen hast, dann ist für den Teufel in deinem Leben gar kein Platz mehr. Für das Böse, für das Negative, für das Übel, für, ja, auch sogar das Übel ist positiv. Und er strahlt. In Habakuk Kapitel 2, Vers 14 lese ich, denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie Wasser den Meeresgrund bedeckt. So bedeckt deine Herrlichkeit, Gott, das ganze Leben. Es vergehen noch viele Jahre, bis sich das erfüllt hier. Zerreißt den Himmel. Bei dem Propheten Jesaja vergehen Jahrhunderte noch, bis Jesus kommt, bis der Himmel sich öffnet. Und das der Nathanael berufen wird und als der Herr ihm begegnet, dann sagt der Herr Jesus zum Nathanael, Nathanael, hör mir zu, du wirst noch größer sehen denn dieses. Du wirst die Engel Gottes auf und abgehen sehen. Die Herrlichkeit Gottes, der Himmel wird offen sein, Jesaja weiß. Damit ist Schluss mit lustig. Schluss mit dem Negativen, Schluss mit dem Bösen. Aber zuerst muss der Himmel zerrissen werden. Und Jesus ist gekommen, um den Himmel zu zerreißen. Halleluja. Er hat den Himmel zerrissen. Und soll ich sagen, wo und wie? Als er sein Leben aushauchte, da wurde dieser Vorhang im Tempel von oben nach unten durchgeschnitten, wie mit einem Laser. Durchgeschnitten. Jesaja wusste, dieses Zerreißen des Himmels kann kein Mensch bewirken, kann kein Engel bewirken, aber es ist bitter notwendig. In Johannes 1, Vers 51 sagt Jesus von diesem geöffneten Himmel, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr Apostel, ihr Jünger, ihr Gläubigen, ihr werdet sehen, den Himmel geöffnet und ihr werdet die Engel Gottes auf und niedersteigen sehen, und zwar auf dem Menschensohn. So viele Menschen möchten den Himmel offen sehen, aber ohne Jesus. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf den Menschensohn, auf Jesus, auf- und abfahren. Nicht auf dich und mich, nicht auf den Tempel, nicht auf die Juden, nicht auf irgendwelche Einrichtungen, nein, auf Jesus, auf den Menschensohn. Ihr werdet die Engel Gottes auf- und abfahren sehen. Jesus stellt sich hier selbst vor als die Brücke und er sagt, alles geht durch diesen Trichter, alles geht durch Jesus. Alles fließt durch Jesus und das kommt zu uns. Die ganze Herrlichkeit Gottes. Er ist die Verbindung von Gott und Mensch. Er ist diese Kontaktstelle, diese Kontaktperson. Jesus ist das Portal, das Gott hier für uns auf dieser Erde geöffnet hat. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der direkten Zutritt zu Gott. Und deshalb, wenn du Gott erleben möchtest, du kannst ohne Jesus Gott nicht erleben. Du brauchst Jesus. Deshalb lernt den Namen Jesus hier auf dieser Erde sehr gut kennen. Verstehst du, dass der Name Jesus soll dir in Fleisch und Blut eingehen. Und dass du, wenn du nachts geweckt wirst und sagst, Jesus, wenn du stirbst und letzten Atemzug machst, Jesus. Denn das ist, was dich im Himmel bekannt macht, was dich in den Himmel bringt. Weil ich kenne mein Heiland so gut, denn er ist auf Erden schon mein, singen wie in einem Lied. Und ich werde dort kein Fremdling sein. Geschwister, die Jesus nicht kennen, die sind dort verwirrt, durcheinander. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Verstehst du, finden nicht mehr zurecht. Aber wenn du Jesus kennst, deshalb ist es so wichtig. Du bist mit Jesus verwandt, du bist mit Jesus befreundet, du bist mit Jesus verbunden. Und weil du dort Jesus kennst, werden sich die Türen öffnen. Also Jesus bringt uns direkt zu Gott. Er ist der direkte Zutritt zum Vater, zum himmlischen Bereich. Und alles, was zum Himmel gehört. Nicht irgendein Mensch oder irgendeine Einrichtung oder irgendein Götze. Jesus ist sein Name. Und er wird sein Volk selig machen von ihren Sünden. Und er ist der Retter, der Erlöser, der Befreier. Und wer den Namen des Herrn anruft, Geschwister, lernt den Namen Jesus. Du musst nicht viel können. Weißt du, schreib 1000 Mal, so wie manchmal in der Schule, wenn du nicht richtig gefolgt bist, da musste ich immer wieder, ich darf nichts abschreiben, oder ich darf das nicht. Und das 100 Mal schreiben, bis es dir im Fleisch und Blut übergeht. Ich kenne Jesus, ich liebe Jesus, ich bin ein Freund von Jesus. Halleluja. Er ist weit mehr für uns als ein Prophet, ein Rabbiner, ein politischer Befreier, als ein König oder irgendein Messias oder was weiß ich, er ist mehr. Für ihn gibt's keinen Vergleich auf dieser Erde. Seit Jesus musst du nicht mehr wie ein Bettler hin und her rumrennen und da nach menschlichen Wohltaten betteln und da nach ein paar Gnadengaben. Nein, wer den Sohn Gottes hatte, ist erlöst vollkommen. Und ihr werdet die Engel Gottes sehen auf den Menschensohn, auf Jesus. Und das wird sich auf dich übertragen. Das wird dich anstecken. Die Engel, wenn sie Jesus berührt haben, sie werden weiterfliegen zu dir, zu mir, zu uns. Du musst nicht mehr beten und betteln und ein Wohlfahrtsempfänger sein oder zum Sozialamt gehen und da Hartz IV beantragen. Verstehst du, sowas wird es gar nicht geben. Das ist ja lächerlich. Verstehst du? Du musst nicht mehr um ein Stück Brot betteln. Oh Gott, ich brauche Hilfe, ich brauche Gnade. Nein, ruf den Namen Jesus an. Das ist so simpel, so einfach. Proklamier den Namen Jesus. Da ist der ganze Himmel verpackt in diesem Paket. Und ihr werdet sehen, das Mensch, die Engel Gottes auf den Menschen und auf Jesus Christus, ihr werdet sehen, die sitzen und warten nur, bis sie freigesetzt werden. Und wer den Namen Gottes, Jesus Christus, anruft, der wird errettet werden. Und da kannst du von deinem Schweinetrock, darf bei diesem dummen Bauern abhauen. Ich weiß, mein Vater hat Brot, die Fülle, wie der verlorene Sohn sagte. Und du musst nicht mehr tiefer sinken. Der Prophet Jesaja, der Evangelist des Alten Testamentes, er sieht den Himmel offen. Und in Jesus sieht er, wie sich die Gebete des Menschen sich erfüllen. Und dann in Kapitel 53, für wahr, er trug unsere Schmerzen, lud auf sich unsere Sünden, unsere Fehler, unsere Schwachheit, unsere Gebrechen. Und wir hielten das an den schlimmsten Verbrecher. Was die Menschen halten von Jesus wie einen Verbrecher, wie einen Versager. Aber er ist uns gemacht zur Herrlichkeit, zur Kraft, zur Weisheit. Was weiß ich, was alles für uns ist. Ihr werdet sehen, dass die Engel Gottes auf den Menschensohn auf und ab gehen. Gott hat den Himmel durch Jesus aufgerissen. Plötzlich ist ja ein Loch im Himmel und ist was Schönes, ein Loch im Himmel zu sehen. Alles dunkel, verfinstert, Nacht. Und da siehst du plötzlich so einen lichten Strahl, so hellen Strahl. Die Engel stürzen vom Himmel herab. Wie war es Weihnachten? Weißt du, wir feiern Weihnachten, ohne groß zu denken, was Weihnachten wirklich ist. Und die Engel schwirrten aus und plötzlich auf den Fluren Bethlehems, da kommt der Engel und die himmlischen Heerscharen, weißt du, was das heißt? Ganzen Milliarden und Trilliarden und was weiß ich, wie viel Massen von Engeln. Plötzlich waren die Engel da und sagten, euch ist heute der Heiland geboren. Heute in Bethlehem, geht hin und guckt. Und die Hirten sind hingegangen und das, was sie gehört und gesehen haben, euch ist heute der Heiland geboren. Das ist, wie Gott den Himmel zerrissen hat, auf Bethlehems Fluren. Diese Hirten warteten und nochmals warten. Dort auf diesen Fluren Bethlehems, wo David immer mit seiner Harfe gespielt und gesungen hat, oh großer Herr, mein Gott, mein Hirte, mein Vater, meine Burg, mein Fels. Und dort auf diesen Fluren, wo Anbetung geschehen ist vor Jahrhunderten, da offenbart sich Gott. Kommt Gott runter mit seiner ganzen Herrlichkeit. Da kommt der Himmel plötzlich und will mitfeiern mit uns. Gott hat unser Schicksal in seine Hand genommen und gewendet. Er hat unser Elend gesehen und hat sich unser erbarmt. Er hat Mitleid mit jedem Einzelnen. Weißt du, Gott ist, oder Jesus ist für die Schwachen, für die Armen, für die Beladenen, für die ist er gekommen. Und er hat den Vorhang zwischen Himmel und Erde ist zerrissen, diesen Vorhang, diesen Schleier entfernt. Wir sind nicht mehr von Gott ausgeschlossen, aus dem Paradies vertrieben oder dass Gott auf uns böse und zornig ist. Nein, Gott ist ein Gott der Liebe, der Barmherzigkeit und der Güte zu uns. Ich bin begeistert. Und Gott schreibt seitdem, seit Jesus schreibt Gott keinen einzigen Menschen mehr ab. Jeder ist ihm wichtig. Gott ist jetzt nicht mehr nur für die Priester, für die Leviten, für die Tempeldiener, für die besonderen Menschen. Nein, jeder Mann kann zu Jesus kommen jetzt. Und er muss sich nicht genieren. Darf ich oder darf ich nicht? Doch, du darfst. Du darfst. Weißt du, und du darfst nicht nur einmal wie der Priester im Alten Testament, nur der hohe Priester, nur der allein, nur einmal im Jahr. Nein, du darfst seit Jesus 10-mal am Tag zu dem Herrn gehen. Uns ins Heiligtum treten und sagen, lieber Gott, ich bin wieder schon da. Jetzt habe ich wieder noch ein Problem. Ich habe noch eine Frage. Verstehst du? Ich finde es ganz toll. Ich darf mich jeden Tag mindestens 10-mal zum Herrgott gehen. Weil das ist mein Freund. Gott ist mein Freund. Er ist nicht mehr der böse Onkel oder der böse Mann oder dieser Polizist oder was weiß ich, was der Teufel uns darstellt. Gott ist Christ geworden, hat sich bekehrt durch Jesus Christus. Im Alten Testament war sogar verboten, irgendwas Fremdes mitzunehmen, komisch zu sein. Ich denke nur an in 3. Mose 10, Vers 1, die Söhne von Aaron, diese Nadab und Abihu, sie wurden totgeschlagen, weil sie fremdes Feuer genommen haben. Verstehst du, statt das Feuer von der Sonne oder von, dass es sich entzündet von selbst. Nein, sie haben mit Steinchen oder was weiß ich, wie sie das Feuer gemacht haben. Fremdes Feuer, also nicht Feuer, das Gott entzündet hat. Und die wurden totgeschlagen. Verstehst du? Das war schrecklich. Im Alten Testament war es schrecklich, den Gottheiten zu dienen, Gott zu dienen. Aber ich sage dir, jetzt ist die Freiheit des Geistes da, wo der Geist Gottes ist, also Freiheit, da musst du nicht mehr Angst haben. Werde ich doch totgeschlagen womöglich, falle ich womöglich um, wenn ich was falsch mache. Im Glauben an Jesus Christus und in der Liebe Gottes gibt es nichts, was du falsch machen kannst. Halleluja. Der König Uzzia, der versuchte an heiliger Stätte bisschen Weinrauch zu verbrennen, das ein bisschen schöner duftet im Heiligtum. Er wollte Gott was Gutes tun, 2. Chroniker 26, Vers 18. Und was ist passiert? Nur weil er Gott dienen wollte, was Gutes wollte für den Herrgott, da ist er bestraft worden mit Aussatz, mit Lepra. Und den Rest seines Lebens hat er im aussätzigen Haus verbracht. Verstehst? Gott hat sich da gar nicht groß gefallen lassen, nur weil er König war, weil er kein Priester war. Aber im Neuen Testament, Gott sei Dank, dass wir im Neuen Testament leben und nicht mehr im Alten Testament. Weißt du, im Alten Testament, da Gott ist nur für Exklusive gewesen, nur für die hohen Priester, für die großen Herren. Ja, aber heute darf sich jeder zu ihm nähern. Jedes kleine Kind, jeder arme Mann, jede arme Frau. Und selbst wenn sie noch unvollkommen ist und was auch immer ist, der Glaube allein ist es, was mich frei macht, fähig macht, zu Gott zu kommen. Und damals war der Glaube an Gott keine fröhliche Sache. Man musste jeden Augenblick Angst haben. Hoffentlich mache ich keinen Fehler. Hoffentlich rutscht mir kein fremdes Wort aus. Hoffentlich verhalte ich mich würdig. Heute kann ich sogar auf alle vier zum lieben Gott kommen. Verstehst du? Ja, ich muss mich nicht mehr verfeinern, veredeln, verbessern. Zum Friseur gehen oder mich neu einkleiden, schwarz anzuziehen oder bunte Kleider anziehen, was auch immer ist. Damals mussten sogar Tiere sterben, wenn sie zum Berg Gottes kamen. Und so viele Tiere starben im Tempel und so weiter. Es war grausam. Sei froh, dass du damals nicht gelebt hast. Verstehst du, wo die, gerade am Passafest, am großen Versöhnungstag, da musste an einem einzigen Tag, Flavius schreibt, bis zu 52.000 Tiere geschlachtet werden. Da war alles nur Blut. Und dieses Blut floss in Kidrontal hinab. Da alles nur Leichengeruch. Genau das, was jetzt die Moslems machen zu ihrem Schlachtfest, Opferfest. Verstehst du das? Die sind noch immer in der alten Welt. Die wissen gar nicht, und die wollen es gar nicht wahrhaben, dass Jesus gekommen ist. Da denken sie, könnten den Teufel steinigen und kreuzigen. Und dann mit ihren Opferungen, tausend und abertausend von Schafen oder Ziegen werden da geschlachtet. Und dann muss man vor Gott noch Angst haben. Das war so grausam und brutal, bis Jesus kam. Halleluja. Und ich sagte, freu dich, sei Gott dankbar. Jesus kam und gab sein Leben und dann hat er diesen Vorhang zerrissen. Das war Revolution in der geistigen Welt. Revolution. Selbst die Erde bebte in der Grabeskirche, als ich mal dort in Jerusalem war, in der Grabeskirche, da, wo angeblich Jesus gekreuzigt wurde, da ist der Fels zerrissen, da ist ein Spalt im Felsen. Und in der Bibel heißt es, und in Matthäus Kapitel 27, die Felsen zerrissen, spalten sich, als Jesus um 3 Uhr nachmittags zur Zeit des Abendopfers sein Leben aushauchte. Und jetzt konnte jeder, der jetzt nur im Vorhof war, im Heiligtum war er plötzlich im Allerheiligsten. Und dann hat er die Schachtel gesehen, wo der liebe Gott sich anscheinend versteckt. Die Bundeslade. Und man ist sogar fraglich, war zu der Zeit, als der Tempel des Herodes gebaut wurde, gab es dort eine Bundeslade oder gar keine? Denn seit Salomo wissen wir, da gab es keine Bundeslade mehr. Man vermisst die Bundeslade im Tempel seit Salomo. Wahrscheinlich haben die Äthiopier es geklaut oder dass es Salomo der Königin von Saba mitgegeben hat als Mitgabe. Und als ich hier mal einen äthiopischen Bischof getroffen habe und er sagte, weißt du, wir haben die Bundeslade und wir sind Hüter der Bundeslade. Verstehst du? Jetzt freuen sich andere und deshalb da gab's die, plötzlich merkst du, da ist alles leer. Und was hat der hohe Priester dort gemacht? Sein Blutopfer da gebracht, sein Lämmchen geschlachtet. Du hast Zugang zu Gott. Ich mache mich jetzt lustig und lächerlich, verstehst du? Die Geschichte ist überholt worden, es ist passiert. Ich muss nicht mehr zurückschauen in die Vergangenheit, was früher alles so war. Gott hat etwas Neues getan durch Jesus Christus. Ich habe Zugang zu Gott. Und kein anderer als der Sohn Gottes hat diesen dicken Vorhang zerrissen. Dieser Vorhang war 20 Meter hoch. Überleg einmal. Wenn ein Mensch es zerreißen wollte, musste er eine Leiter nehmen, 20 Meter hoch. Und die Überlieferung, oder Flavius beschreibt, wie dick dieser Vorhang war. Und der Vorhang war 10 Zentimeter dick. 10 Zentimeter. Verstehst du? Das kannst du nicht einfach nur auseinanderreißen. Und Flavius beschreibt in einem seiner Bücher, beschreibt er, dass dieser Vorhang, sogar wenn man eine Gruppe von Ochsen links und rechts gespannt hätte und den Vorhang zerreißen wollte, die hätte es nicht geschafft. Unmöglich. Und gerade der Sohn Gottes hat diesen Vorhang zerrissen. Halleluja. Was Ochsen nicht schafften, was Menschen nicht konnten, das hat der Sohn Gottes vollbracht. Verstehst du? Der Vorhang ist zerrissen, und zwar nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Das heißt also von Gott aus. Von Gott aus. Gott wollte diese Trennung nicht mehr. Gott wollte nicht etwas Besonderes sein. Er wollte unter den Menschen wieder. Und selbst wenn die Ochsen mit Macht gezogen hätten, sie hätten den Vorhang nicht zerreißen können. Kannst du dir das vorstellen? Und das hat der Sohn Gottes gemacht. Und der Vorhang zerriss. Und eigentlich, wenn solche Erschütterungen im Tempel sind, da steht nicht, dass der Tempel zerstört wurde. Nur der Vorhang. Nur der Vorhang. Nur der Vorhang. Nichts anderes wurde im Gebäude auf irgendeine Art und Weise beschädigt. Nur der Vorhang. Damit der Mensch wieder zu Gott kommen kann. Als Beispiel. Es fiel auch nicht in Fetzen, dieser Vorhang. Weißt du, da ein Fetzen, da ein Stückchen, nein. Es fiel auseinander, so dass der Mensch es im Heiligtum war, im Allerheiligsten. Es wurde durchgeschnitten, wie von einem Laser. Von einer unsichtbaren Hand. Von oben nach unten geschnitten. Und das zeigt mir, das war ein ganz mutiger Akt von Jesus Christus. Als er aushauchte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann verneigte sein Haupt. Und in dem Moment hat's gekracht. Hat's gekracht. Was muss der hohe Priester, was müssen die Priester sich gedacht haben? Mei, oh mei, oh mei. Der Tempel fällt auseinander. Gott hat sich nicht mehr einschließen lassen in mein Kästchen. Egal wie groß der war. Das war nur mal nur ein Kästchen, wo die 10 Gebote drin waren, die Tafeln. Mehr war das in der Bundeslade nicht. Auch das Gesetz war hinfällig. Alles war hinfällig. Durch das Zerreißen des Tempels hat Gott gezeigt, dieses System ist futsch. Jetzt darf jeder zu mir kommen, wer will, wer drin ist. Und er muss nicht sterben. Denn früher war es so, wenn jemand Gott gesehen hat oder die Bundeslade nur berührt hat, der ist gleich tot umgefallen. Aber jetzt ist jeder drin im Heiligtum. Jeder kann jetzt mit Gott reden und jeder kann persönlich ihm begegnen. Jeder darf ihn persönlich berühren. Ja, so wie diese blutflüssige Frau. Wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, würde ich gesund werden. Und sie wagt es. Sie wagt es den frommen Rabbinern zum Trotz. Sie dringt sich und berührt Jesus von hinten. Und sie wird gesund. Und so auch hier. So ist jetzt Jesus für jeden einzelnen Menschen, der es will, der Mittler geworden zwischen Gott und den Menschen. Keine Religion, keine Philosophie, kein Prophet, kein Rabbiner. Jesus ist es. Halleluja. Und ich möchte Jesus groß machen. Gott ist mir und dir nicht mehr der verschlossene, versteckte, verborgene, unbekannte Gott. Jetzt sage ich, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Heiligen Geist. Wer mich sieht, sieht die Engel. Wer mich sieht, sieht die Ewigkeit und Herrlichkeit. Darum, Leute, seid kühn und mutig, so schreibt es der Hebräer in seinem Brief. Seid couragiert. Einfach mutig in die Gegenwart Gottes einzutreten. Und ihr seid auf einem neuen Weg. Auf einem lebendigen Weg. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Deshalb sagt Jesus, ich bin der Weg. Der einzige Weg, der zu Gott führt. Alles andere sind nur Umwege, die euch dann irgendwo anders hinführen. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Bisher war diese Tür verschlossen. Der Himmel war verschlossen und jetzt ist der Himmel offen. Und es gibt ein schönes Lied, weil Jesus gekämpft und geblutet, darum, der Himmel ist offen. Herz, weißt du warum? Darum, weil Jesus gekämpft und geblutet hat. Durch Jesus bist du gleich in der Gegenwart Gottes. Da musst du nicht zuerst mal, oh, ich muss jetzt Weihrauch opfern, ich muss jetzt 10 Chorusse singen und ich muss jetzt mal 7 Stunden beten oder ich muss jetzt fasten oder irgendwas anderes. Nein, ich muss nichts mehr tun, sondern ich muss nur Jesus anrufen und ich bin schon im Himmel, in der Gegenwart Gottes. So schnell geht es. Weißt du, du wirst gleich bei Gott vorgelassen. Du musst nur Jesus rufen. Wer mich sieht, ist eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich hier schon erzählt habe. Da ist ein Bauer aus Amerika, in den USA damals noch, als Amerika im USA entstehen war, da wollte ein Bauer unbedingt zum Präsidenten, hat eine Not gehabt, wollte mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten sprechen. Und da kommt er an die Tür, an dem Tor von diesem Weißen Haus und sagt, nee, hier wird niemand vorgelassen. Und dann steht er am Zaun und ist so traurig und er sieht im Garten einen Jungen spielen und der Junge sieht den Mann und sagt, Onkel, was fehlt Ihnen? Oder was fehlt dir? Ja, sagt er, ich möchte zum Präsidenten, aber lässt nicht niemand rein. Dann sagt er, steige über den Zaun und komm und folg mir nach. Und dann folgt der Bauer dem Jungen nach, der im Garten gespielt hat, und über den Balkon gehen sie ins Präsidentenzimmer und der ist gleich beim Präsidenten. Und der Junge, der im Garten gespielt hat, war der Sohn des Präsidenten. Und er hat gesagt, komm, folge mir nach. Wenn du dem Sohn des Präsidenten, Sohn Gottes Volks, der bringt dich direkt ins Büro des himmlischen Vaters. Halleluja. In die Amtsstube des Präsidenten. So einfach geht es. Du musst nicht warten, bis die Vorzimmerdamen sich erbarmen. Komm, folge dem Sohn. Folge dem Sohn. Und du bist in der Amtsstube. Durch Jesus kommst du zu den ganzen himmlischen Reichtümern, diese göttlichen Welten, zu den Schatzkammern Gottes. Eine andere Geschichte, auch wieder irgendwo in den Vereinigten Staaten hat stattgefunden. Ein reicher Geschäftsmann hatte eine riesige, ganz tolle, einmalige Gemäldesammlung. Und da ist die Auktion, die wird jetzt gesteigert, wer diese Gemälde nacheinander so werden versteigert, wer kriegt was und wer kann was kaufen. Und da kommt der Auktionär und sagt, wer möchte dieses Bild? Ein so simples, einfaches Bild. Nur der Junge von diesem Geschäftsmann, sein Sohn, wer möchte das Bild haben? Und dieses Bild hat dem reichen Geschäftsmann sehr viel bedeutet. Kein Mensch, war spottbillig, für 10 Euro, als 10 Dollar. Aber keiner will. Wer will das Bild? Zum ersten, zum zweiten. Und da geht der Gärtner gerade mit seiner Monitur vorbei. Und er sieht, dass keiner will. Und sagt, ich! Weil es Spottpreis, so billiger Preis war. Und dann er bekommt das Bild. Und dann sagt der Auktionär so, meine Damen und Herren, die Auktion ist jetzt geschlossen. Denn im Testament ist festgelegt, wer das Bild des Sohnes hat, der hat die ganze Galerie, die ganze Sammlung. Wer das Bild des Sohnes hat, toll. Wer Jesus hat, hat das ganze Pantheon, die ganze Galerie Gottes. Halleluja. Die ganze Herrlichkeit Gottes. Wer das Bild des Sohnes hat. Weil Jesus bedeutet dem Vater unheimlich viel. Niemand wollte das Bild haben. Auch heutzutage, wenn ich so dran denke. Du kannst von allem reden. Du kannst alles anbieten, die Leute. Die wollen alles ersteigern, alles erkaufen. Aber Jesus, nein, danke. Jesus, nee. Doch, im Testament ist festgelegt, wer das Bild des Sohnes kauft, hat alles, die ganzen Schätze. Wer Jesus hat, der hat alles, was Gott hat, was Gott gehört. Der hat Zugang zu Gott, der hat alle Schlüssel, der hat Schlüsselgewalt. Wer Jesus besitzt, der hat Schlüsselgewalt. Durch ihn ist der Mensch mit Gott versöhnt. Der Zorn Gottes ist nicht mehr über sein Leben, selbst wenn er noch so viel Dummheiten gemacht hätte. Denn durch Jesus sind uns alle unsere Sünden vergeben. Selbst wenn sie blutrot gewesen wären. Knallrot. Du musst nichts mehr befürchten. Denn das Blut des Lammes reinigt uns von jeder Sünde. Gott sei Dank. Halleluja. Und heute hat Gott keinen Grund mehr, dich und mich zu strafen und zu verdammen. Kein Grund. Weil es ist alles bezahlt. Und eine Rechnung wird normalerweise nur einmal bezahlt. Und das Neue Testament ist die Quittung, dass meine Schulden bezahlt sind. Für wahr, er trug unsere Sünden und lud auf sich unsere Schmerzen. Und wir sind gerechtfertigt durch ihn. Der Herr Jesus Christus zerstörte diese uralte Trennung zwischen Himmel und Erde, so dass heute alle Reichtümer und alle Ressourcen Gottes dir und mir und uns zur Verfügung stehen. Und zwar im Glauben durchs Gebet. Und ich habe den Monat August benutzt und ich werde noch auch im September einige Gottesdienste halten zum Thema Gebet. Jetzt darfst du bitten, um was du willst. Stell mal sowas vor. Du hast Zugang zum Vater. Du darfst anklopfen und dir wird's aufgetan. Da wird's nicht gefragt, wer bist du, was wollen sie? Weißt du, oder dass du noch mit dem lieben Gott noch groß Termin vereinbaren musst, wie heute, wenn du zum Arzt gehst. Du darfst kommen. Du darfst die Schätze, die Reichtümer Gottes ergreifen, wenn du es verstehst, wie man es anpackt, wie man es aufhebt, wie man es einsteckt. Du musst ein einnehmendes Wesen haben. Du musst wissen, wie eigne ich mir was an. Das ist alles, was du wissen musst. Und zwar, meine Bibel sagt in Jeremia 33, Vers 3, mach deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Du redest nicht. Du sagst nicht. Und du meldest dich nicht. Und das ist das Problem bei vielen Menschen. Ruf den Namen des Herrn an und es wird dir geholfen werden. Durch Jesus haben wir Zugang zu Gott, zum Vater. Und im Vater unser lehrt er uns so schön zu beten. Unser Vater. Nicht mein Vater. Und es ist auch nicht sein Vater, es ist unser Vater. Halleluja. Hebräer Kapitel 10, Vers 19 und folgende Verse, da heißt es, durch ihn haben wir Freimütigkeit zum Eintritt. Freimütigkeit. Jederzeit kann ich kommen, Tag und Nacht. Er hat immer Sprechstunde, nicht nur zu besonderen Zeiten. Wir haben die Freimütigkeit, wir haben die Eintrittskarte, den Einlass, den Zugang in das Heiligtum. Gott ist für uns immer offen, er hat immer ein offenes Ohr. Und ich darf immer ihm alles sagen, auch die Schwierigkeiten, die ich habe. Durch Jesus in seinem Namen darfst du den Vater voll vertrauen. Vater, ich bitte dich in Jesu Namen, nicht in meinem Namen. Und ihr werdet denn die Engel Gottes, den Segen Gottes, die Herrlichkeit Gottes auf den Menschensohn sehen. Alles durch Jesus und über Jesus und mit Jesus. Und wenn du im vollen Vertrauen zu Jesus bittest und sagst, Vater, in Jesu Namen brauche ich das und das. Ich brauche Arbeit. Jesus, in deinem Namen brauche ich Gesundheit. Jesus, in deinem Namen brauche ich Kraft. Jesus, in deinem Namen brauche ich Frieden und Freude und was weiß ich. Bitte, was du willst. Es wird dir gegeben werden und du musst nur empfangen. Durch das Gebet setzt du die unfassbare Kraft Gottes in Aktion. Bitte. Und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Fang an zu bitten. Genier dich nicht. Darf ich das? Kann ich das? Steht mir das zu? Erlaubt Gott mir das? Ja, er will. Er freut sich, wenn seine Kinder immer wieder zu ihm kommen und sagen, Papa, ich brauche wieder 10 Euro. Ich brauche wieder Groschen. Ich brauche wieder das. Ich brauche neue Schuhe. Verstehst du? Der Vater freut sich, wenn die Kinder kommen und sagen, was sie brauchen. Und Gott freut sich über dich und mich, wenn wir zu ihm kommen. Das Gebet ist unsere lebenslange Chance. Immer wieder. Komm mit allen Kickeres Zeug. Sag nicht, das darf man nicht. Nein, ich bitte nur um Gnade, nur um Erbarmen. Nein. Bitte Gott um Brot und Fisch und Wasser und was weiß ich, was du brauchst. Jesus hat uns den Himmel zerrissen. Durch seine Verletzungen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Nun lasst uns den Himmel wieder auf die Erde bringen. Und dann sagen, ja, ich warte, bis ich dort mal ankomme. Nein, bringt den Himmel auf die Erde. Leute, wenn wir Jesus kennen, brauchen wir keine Hölle mehr. Und Jesus gab uns nicht die Schlüssel der Unterwelt und der Hölle und des Todes. Nein, er gab uns nur die Schlüssel des Himmelreichs. Und er sagt, wer mir den Himmel erschließt, dem ist es erschlossen. Wer mir die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Sei also nicht so kleinkariert. Manche Theologen, die hätten manchen anderen Kollegen in die Hölle verdonnert. Ich denke Luther und Calvin oder Zwingli oder Wesley und Whitefield. Nein, wir haben Himmelreichsschlüssel bekommen. Wir dürfen und müssen nicht mehr dem Teufel Raum geben, dem negativen Raum geben. Wir können Menschen den Himmel aufschließen. Und jetzt komme ich zu meinem Thema. Jesus hat uns den Himmel hier auf Erden gebracht. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel geschieht. Bereits geschieht. Dort, was das passieren. In seinem Namen brechen wir alle Seelenbindungen, die uns an diese materielle Welt bindet, die uns klein machen. Hier kann ich alles loslassen, in Jesu Namen. Ich lass los, ich brauche das ganze Plunderzeug nicht. Ja, aber wie geht's denn weiter? Ich sag dir, es geht immer weiter. Mach dir keine Sorgen. Es geht immer weiter. Weißt du, in Jesu Namen, in seinem Namen kann ich auf so vieles verzichten. Die ganzen Seelenbindungen, ach, das kann ich nicht. Und ich weiß, die Menschen sind so gebunden, so kleinkariert in Dingen, an vergänglichen Dingen. Erst wenn Jesus wirklich der Herr deines Lebens ist, da gehört die ganze Galerie Gottes dir. Wer das Bild des Sohnes hat. Und die Aktion und Auktion ist beendet. Alle Schätze, der ganze Reichtum Gottes gehört dir. Und ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf des Menschensohn. Und ihr werdet sehen, du wirst erleben über Jesus, dem Sohn Gottes. Weißt du, da plötzlich die Engel sind da und überall, wo Jesus war, war die Herrlichkeit da. Da war kein Platz mehr für die Krankheit. Da war kein Platz mehr für den Tod. Da war kein Platz mehr für den Aussatz. Da war kein Platz mehr für den Hunger. 5 Brote und 2 Fische. Aber was ist das für so viel? Weißt du, das Wenige, das Etwas zählt nicht mehr. Wenn Gott da ist, da ist die Mehrheit da, die Mehrzahl. Über Jesus, dem Sohn Gottes, da klappt der ganze Himmel zusammen. Er ist die Leitung, durch den der ganze Starkstrom Gottes durchfließt. Er ist der Kanal der Herrlichkeit Gottes. Er ist der Weg zum Himmel, so wie Gott uns offenbart hat, nur in Jesus. Und ich betone Jesus. Leute, nicht Mohammed und nicht Martin Luther und nicht Matthäus. Jesus ist der Weg. Er ist der Weg. Johannes auf der Insel Patmos sah den Himmel offen. Weißt du, du brauchst so eine Erfahrung, den offenen Himmel. Johannes, Offenbarung 21, lies mal. Die herrliche Stadt Gottes, die Hütte Gottes kommt hernieder zu den Menschen. Jerusalem. Es ist nicht diese schmutzige, dreckige, zerstrittene, verfahrene Stadt Jerusalem, da in Palästina. Nein, dieses himmlische Jerusalem, das sind die Stadttore aus Perlen und die Stadt auf Perlen gegründet, verstehst du? Und edel, und die Straßen sogar aus Gold, Halleluja. Durch Jesus haben wir Zugang zu dieser zu diesem himmlischen Jerusalem, zu dieser herrlichen Stadt Gottes. Und du sagst, ja, Bruder, du schwärmst da irgendwie vor, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, ob sowas überhaupt gibt. Du musst mal drüben gewesen sein. Du musst einmal die Herrlichkeit Gottes gesehen haben. Johannes, und selbst wenn du nicht dort warst, das kannst du nachlesen in der Offenbarung. Glaub doch wenigstens, dass wenn andere das dir berichten. Pfingsten, was geschah da? Der Himmel wurde zerrissen. Plötzlich der Heilige Geist ist ausgebrochen. Und auf alle 120 setzten sich Feuerzungen und sie wurden erfüllt alle mit dem Heiligen Geist und sie redeten in anderen Sprachen. Und jeder verkündigt die großen Taten Gottes in seiner Muttersprache. Und Jesus sagt, wer mich sieht und an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Geschwister, wenn du an Jesus so einfach und so kindlich und so, ja, schlicht glaubst, da werden Ströme lebendigen Wassers von deinem Körper fließen. Da werden Leute in deiner Umgebung angesteckt. Bei dir ist schön kühl. Oder, hier so frisch. Oder, hier ist so angenehm warm. Verstehst du? Die werden die Liebe Gottes spüren. Wenn wir wirklich gesegnet sind, reich in Gott sind, wenn wir wirklich die Fülle Gottes haben und wir überlaufen, da profitieren andere. Als es so heiß war und ich meine Blumen gegossen habe auf dem Balkon, ich habe ein bisschen Wasser verschüttet und da waren schon die Wespen da und die Bienchen da. Verstehst du, die haben das Wasser aufgeleckt. Weißt du, wenn du überläufst von der Freude Gottes, da kommen gleich die anderen Menschen, die profitieren von dem Segen, den du in dir hast. Da musst du nicht mehr sagen, hier ein Schild umhängen, ich bin gesegnet, wer möchte gesegnet werden? Nein, die Menschen profitieren, die sehen, der Himmel ist über dir offen, weil Jesus in deinem Herz, in deiner Seele ist. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was mir wichtig ist. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also, die Menschen müssen spüren, dass der Segen sich bei dir materialisiert. Dass der Glaube sich bei dir materialisiert. Dass er greifbar ist und spürbar ist. Dass sie was von dir haben. Also, manche Esoteriker, die strecken die Hände auf, die wollen dir was abzapfen. Gewiss, da ist was da abzuzapfen. Aber jeder Einzelne kann nehmen, wenn er will. Der Herr hat alles für uns bereitet. Lass deine Mitmenschen die Güte Gottes spüren. Ja, sei großzügig. Mach nicht gleich einen Skandal oder Theater oder reg dich nicht so auf. Lass die Menschen die Güte Gottes spüren. Gott ist so gut, komm, nimm. Kannst auch die Schuhe haben und kannst auch den Rock haben und kannst den Mantel haben, kannst den Hut haben, verstehst du? Ich habe so viel. Ich weiß gar nicht, wohin mit all diesen Dingen. Verstehst du? Gott versorgt dich. Je mehr du weggibst, desto mehr kommt vom Himmel. Desto mehr wird nachgeliefert aus der Produktion Gottes. Lass uns zueinander großzügig sein. Kavaliere. Das ist mir ein Gebetsanliegen, gerade im Volk Gottes heutzutage. Die meisten Menschen haben gar keine Ahnung, was es bedeutet, gesegnet zu sein. Einfach ein Kavalier. Ein Gentleman. Wenn du Beziehung zu Gott hast, du bist unter Strom. Ich werde nie vergessen, bei uns in Litauen damals, wo ich groß geworden bin, da hat jemand am Strom gearbeitet. Bei uns haben wir Strom abgezapft und zu uns in die Wohnung geleitet. Verstehst du? Jemand hat so am Strom gearbeitet und abgezapft und er hat einen Schlag gekriegt. Oder ist eigentlich vom Strom erschlagen. Und da schriefen die Leute, bitte rührt ihr nicht an. Verstehst du? Da musste jemand dann nachher mit einem Stock den versuchen wegzuziehen, damit solange er an der Leitung hing, war er unter Strom. Verstehst du? Solange er an der Leitung hing, war er unter Strom. Und solange du an dem Herrn hängst, bist du unter der Kraft Gottes, unter dem Strom. Und das ist ein Leben. Und wer dich berührt, kriegt auch den Schlag. Das ist auch unter dem Strom. Geschwister, wir müssen so weit kommen, dass wir unter dem Strom Gottes sind. Und einer dieser Tage werde ich über den Strom Gottes noch sprechen. Das hat mich so fasziniert. Der Mann hing, der hat überlebt. Das war ja nicht so stark Sturm. Dann hat man den runtergeholt und dann war er wieder da, musste sich ein bisschen erholen. So. Wer im Heiligtum ist, wer eine Beziehung zu Gott hat, der ist in der Gegenwart Gottes, der hat eine ganz andere Grundlage. Ich weiß nicht, hast du schon mal probiert, deinen Finger in eine Steckdose reingesteckt? Kinder sollen das nicht hören. Aber reingesteckt und da kommt ein Strom. Du, da zuckt alles zusammen. Wenn die Kraft Gottes dich berührt, da zuckt alles zusammen. Da redet man nicht mehr fromm und heilig. Weißt du, da ist mit dir einem was passiert. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Man lebt heilig. Und du siehst dann plötzlich alle die Dinge ganz anders. Wer einmal im Jenseits gewesen ist, wer die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, wer einmal durchs Himmelloch geschaut hat, der lebt ganz anders. Der sieht in jedem Bruder, in jeder Schwester einen Messias, einen Priester, einen König. Und am Lebensstil eines Christen merkt man, ob er echt ist oder nicht. Am Lebensstil eines Christen, wie er sich benimmt. So wichtig, Brüder und Schwestern, dass wir wirklich die Verbindung haben. Das merkt man. Der ist was, der hat was erlebt, mit dem ist was passiert. Der hat was begriffen. Der ist verändert, der ist nicht mehr derselbe. Und ich habe Leute, die ja jenseitige Erfahrungen gemacht haben, die sind, als sie wieder zurückkamen, nicht mehr dieselben. Plötzlich war die Welt für sie, das war so nichtig, so vergänglich, so war belanglos. Das ist nicht das Wichtigste, das ist nicht alles. Drüben zählen ganz andere Werte. Wer das einmal erlebt hat. Und Jesus ist dieser große Veränderer, der uns mit Gott verbindet. Und plötzlich merkst du, es geht alles ganz anders. Es geht weiter. Und anders als früher bei uns, ohne Gott und ohne Hoffnung. Du lebst in einer ganz anderen Dimension. Wer mit Gott durch Jesus zum Glauben gekommen ist und mit Gott verbunden ist, und jetzt pass auf, was da kommt. Bitte, Mel, notier das, halt es fest. Wenn du mit Gott in Verbindung bist, du erträgst alles ganz anders. Du kannst vergeben, kannst großzügig sein, du wirst mit jeder Belastung fertig, denn der Herr hilft dir die Last zu tragen. Du bist glücklich, zufrieden. Ja, ich habe alles, was ich brauche, der Herr. Und wenn ich es nicht habe, der Herr wird es mir geben. Du bist getrost und gelassen. Die an Jesus glauben, diese Menschen, die schöpfen aus anderen Quellen ihre Energie, ihre Kraft. Die sind an dem Kraftwerk Gottes angeschlossen. Von dort kriegen sie ihren Strom. Nicht davon irgendeinen Dynamo oder Motor, wo man immer kurbeln muss. Sie haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und Jesus sagt, und wartet in Jerusalem, bis ihr mit dieser Kraft angetan seid, bis der Himmel zerrissen ist über euch. Und die waren verängstigt, die waren gestresst, der Heiland gekreuzigt, das ist passiert und das ist passiert. Wartet, bis ihr angetan werdet in Jerusalem mit der Kraft Gottes. Wartet dort, bleibt dort so lang, an dem Ort eurer Niederlage. Bleibt so stabil und ihr werdet die Kraft empfangen. Und plötzlich treten diese 120 auf, der Apostel ganz besonders, Petrus vorne an. Und so glaubhaft, so nachweisbar, so total anders. Weißt du, die haben die Vergangenheit abgehakt. Die haben nicht gesagt, wir haben Jesus verleugnet und der Judas darin verraten. Nein, die haben alles vergessen. Er ist auferstanden und er lebt und wir gehen vorwärts und wir marschieren weiter. Und wir vergeben. Tut Buße und vergisst alles, lass alles vorbei sein. Wer jetzt mit Gott im Bund ist, Brüder und Schwestern, wir sind nicht mehr allein. Wir sind nicht mehr verlassen. Wir sind nicht mehr auf uns gestellt. Eine ganz andere Situation. Wir haben Gleichgesinnte, wir haben Freunde, wir haben Brüder und Schwestern. Wir sind in einer großen Familie. Viele Christen sind nicht sozial. Die denken, jetzt bin ich Christ und jetzt darf ich nur noch ich und der Heiland. In einer Hütte will ich mit ihm wohnen. Ich und Jesus. Nein, hör doch auf mit diesem Unsinn. Wir sind gerettet, um andere zu retten. Wir sind begnadigt, um anderen die Gnade weiterzugeben. Christen isolieren sich nicht, nur Egoisten tun das. Weißt du, die Egoisten suchen nur ihre Vorteile. Christen, die wirklich Jesus erlebt haben, die gehen hinaus in die ganze Welt. Und ich möchte dir Mut machen, nimm so Zettel, so Traktate, verteile sie, gib das den Leuten weiter, höre Gottes Wort. Und du musst nicht mal unbedingt zu uns kommen. Du kannst sogar im Internet das nachhören. Verstehst du? Zu Hause, nachts, wenn alle schlafen oder irgendwo mit deinem Smartphone unterwegs, mit deinen Ohrenstützer da. Und der isoliert sich nicht mehr. Wer Jesus begegnet ist, wer Jesus kennt, weißt du, das ist abgeklärt innerlich. Oh, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl. Innerlich gereinigt. Probleme? Ja, die habe ich, aber die kläre ich. Die löse ich, die arbeite ich auf. Und der sucht nicht mehr. Wer Christus begegnet ist, wer mit Gott verbunden ist, der das Große, den Herrn des Universums, den König aller Könige. Und der sucht nicht mehr Haare in der Suppe. Oder die Fehler, die kleinen Mücken. Oder Splitter in des Bruders Auge. Wer wirklich mit Christus, mit Gott verbunden ist, der nimmt nicht mehr alles krumm. Der weiß, Gott kann auch auf krumme Linien gerade schreiben. Halleluja. Och, dieses Durcheinander, wartet, es geht alles vorbei. Der nimmt nicht mehr alles persönlich. Erlösung ist was ganz was anderes. Weißt du, dass wir nicht mehr kleinkariert und spießbürgerlich sind. Die Frage ist, bist du erlöst? Oder nimmst du alles noch so krumm? Wer Jesus im Herzen hat, und das ist diese Brücke, Gott baut uns die Brücke durch Jesus Christus zum Vater, der ist dankbar für alles, alle Zeit, der sagt danke, danke, danke. Sogar für nichts sagt er danke. Herr, ich habe nichts, aber ich danke dir trotzdem, dass ich so viel von dir habe, dass du mich so wunderbar versorgst und durchträgst. Danke für nichts. Und sogar das Nichts ist noch so viel. Glaub mir das. Und Gott weiß, selbst das Nichts, hör mir gut zu. Danke Gott für das Nichts. Denn wenn du nichts hast, musst du auch nichts putzen, nichts aufräumen, nichts aufarbeiten, nichts irgendwo einlagern und speichern. Nichts. Ich bin so frei. Oh, bin entlastet. Wer Jesus hat, weißt du, der schätzt den Dienst des anderen, seines Mitmenschen, Mitbruders, Mitschwester. Wer wirklich Jesus diese Brücke in seinem Leben hat, diesen Kontakt, diese Verbindung, diesen Pfad zum Leben, der macht alles mit Elan, mit Schwung, mit Pep. Aus Liebe zu Jesus. Oh, ich möchte meinen Herrn preisen. Weißt du, auch das gehört dazu. Wer Jesus wirklich kennt, der dient nicht mehr den Menschen. Der dient nicht mehr der Gesellschaft. Der dient nicht mehr der Gemeinde. Der dient nicht mehr der Kirche. Oder dient nicht mehr irgendjemand, dem Pastor oder sonst was. Nein, der dient Jesus. Halleluja. Und wenn du Jesus dienst, dienst du der ganzen Welt. Das ist total anders. Aus Liebe zu Jesus. Und wenn du Jesus dienst, du bist niemand verpflichtet außer Jesus. Und du bist niemand verantwortlich außer Jesus. Und du bist niemand etwas schuldig außer Jesus. Und das ist die erste Liebe. Und so viele, die singen im Chor, die machen das und die machen jenes. Und die Bibel sagt, was fehlt, ist die erste Liebe. Und das ist das Größte. Die erste Liebe. Wer Jesus hat, und er ist der Schlüssel, und ihr werdet sehen, die Engel Gottes auf und ab fahren über mein Leben, sagt Jesus. Der hat Lebensmut, mit dem geht es immer weiter. Der ist in einem offenen Himmel, ich weiß gar nicht, was hier los ist, verstehst du, aber der weiß, da schwirrt es, da brummt es, da sind die Fenster des Himmels offen. Wie mache ich das? Wie öffnen sich die Fenster? Tu etwas, was Gott will, was er in seinem Wort gesagt hat. Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus, sagt das Wort Gottes, Malachi Kapitel 3. Und dann sagt der Gott, ich werde den Himmel zerreißen und den Segen herabschütten, die Fenster des Himmels aufmachen. Ist auch was Großartiges, weißt du? Wenn plötzlich die Frau Holle Fenster aufmacht und den ganzen Segen herunterschüttet, der Herr Jesus, den ganzen Segen. Und du musst da gar nicht viel machen, nur 10% von deiner Zeit, 10% von deinem Geld, 10% von deiner Liebe dem Herrn Jesus geben. Die andere Liebe kannst du, die 90% kannst du für dich behalten oder anderen irgendwie verschwenden. Aber gib dem Herrn den Zehnten. Und ich meine nicht nur Finanzen. Ich habe 3 Jahre lang Judentum und Hebräisch bei einem Rabbiner in Stuttgart gehabt. Und das war hochinteressant, wenn Leute so den Rabbiner besuchten, die haben Eier gebracht, die haben Fleisch gebracht, die haben Gemüse gebracht, die haben Kartoffeln gebracht. Und habe gesagt, sind das aber liebe Leute? Ja, die bringen mir den Zehnten. Die bringen mir den Zehnten. Von dem, was sie im Garten oder sowas erwirtschaftet haben. Die bringen mir den Zehnten. Und ich segne sie, ich bete für sie, ich lehre sie dafür, sagt er. Und so weiter. Und je mehr, und ich kann viel intensiver mich auf das Wort, auf das Gesetz, auf das Wort Gottes mich konzentrieren. Ich lehre, aber die unterstützen mich. Damit Brot in diesem Haus ist, sagt er, hier dieser Rabbiner hat mir dann erzählt, so, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Es ist nicht nur bestimmte Geldsumme, nein, es ist so vieles, was zum Zehnten dazugehört. Und Gott sagt, etwas behalte ich für mich, ich reserviere was. Dein Glaube, deine Liebe muss sich irgendwie materialisieren. Es ist nicht nur, ich glaube an Gott. Kann jeder, das macht der Teufel auch, der ist ja Spezialist auf diesem Gebiet. Dein Glaube muss sichtbar, greifbar, wenigstens 10% sein. Weißt du, dein Glaube muss sich irgendwie reflektieren, der Bruder muss spüren, dass du ihm ein Stück Kuchen gibst oder irgendwie sagst und sagst, guck mal, ich habe gekauft, aber ich habe es halbiert und dann habe ich ein Zehntel dir gegeben. Deinem Bruder, deiner Schwester, mach andere Menschen glücklich mit deinem Zehnten. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Dein Nachbar muss merken, dass du glaubst, dass du Jesus kennst, dass du ihm begegnet bist, dass du ein Kind Gottes bist und kein Scheinheiliger. Dein Nachbar muss merken. Christen lieben nicht nur mit Worten, sondern die Bibel sagt, mit den Taten. Mit den Worten kann jeder Depp die Welt lieben und die Menschen lieben. Aber da brauchst du keine große Kundschaft, ich liebe dich, ich liebe dich. Nein, die Tat ist, was zählt. Jesus hat den Himmel eingerissen, das ist eine Tat. Er hat sein Leben gegeben, die Trennung beseitigt und eine neue Lebensgrundlage uns geschaffen und gelegt. Er hat die Fundamente gelegt. Hilf anderen Menschen, dass sie den Weg zu Gott finden. Du musst ihn nicht gleich bekehren, aber du musst ihn draufbringen. Verstehst du? Du hast an deinem Auto so einen Fisch. Und mein Nachbar hat vor längerer Zeit gefragt, Herr Matudis, gehören Sie zu einem Anglerverein? Ich sehe immer wieder in der Stadt Leute mit einem Fisch fahren. Und dann sagt er, und meine Kollegen mit der Arbeit, ich bin zu feige, die zu fragen, was dieser Fisch bedeutet. Und dann habe ich so an der Garage gefragt, oder ihm erklärt, was der Fisch bedeutet, was der Fisch ist. Und so weiter. Er hat gesagt, das sind Christen, die an Jesus Christus glauben, die Jesus bekennen und sich zu Jesus bekennen, denn das Zeichen der Urchristen war ein Fisch. Ah, also Christen sind das. Also das ist meine Kollegin auch eine Christin. Ach, jetzt weiß ich, jetzt muss ich die gar nicht mehr fragen. Verstehst du, und ich beobachte es. Und dann sagt er, diese Kollegin ist total anders wie die anderen Kollegen. Und jetzt heute erfahre ich, er ist ja nach Moskau ausgewandert, dass er vor 2 Jahren gestorben ist. Verstehst du, aber da gab es eine Gelegenheit, wo wir miteinander über Christus und Gott sprechen durften. Und selbst nicht, dass ich darauf gedrängt hat. Der wusste, dass ich Pastor bin, dass ich in die Gemeinde gehe und so weiter. Und Wort Gottes predige. Und die haben auch gehört, dass wir auch ab und zu mal musizieren und singen. Aber weißt du, dass er dann ein Gespräch anfängt. Nur nebenbei. Weißt du, wir sollen zeugnishaft leben, dass die Leute mal fragen. Nicht, gerade du brauchst Jesus. Das ist aufdringlich. Wir sollen nicht aufdringlich sein, sondern die Leute müssen fragen. Da sagen sie, sie haben auch so einen Fisch dahin. Was soll das? Verstehst du? Was soll das? Und erst dann, in der Bibel heißt es, du sollst dein Kind erst dann aufklären, wenn dein Kind fragt, Papa, was ist das? Wo kommen die Kinder her? Verstehst du? Dann sollen wir die Kinder aufklären. Und nicht, was heute unsere Gesellschaft macht schon. Die Kinder wollen nur spielen, die wollen nicht aufgeklärt werden, verstehst du? Das ist ja Verbrechen, Vergewaltigung der Seelen. Und genauso, wir dürfen die Seelen der Menschen nicht vergewaltigen. Du musst dich bekehren, du musst dich taufen lassen, du musst in eine Gemeinde gehen. Nein, die kommen von selbst. Und erst dann ist der Mensch ein Mensch, wenn er von selbst etwas tut. Und von selbst was fragt. So, Jesus hat den Weg frei gemacht, dass wir fragen, was soll denn das? Was soll denn das? Das Kreuz, was hat das zu bedeuten? Jesus verbindet uns mit dem Vater, mit der Gemeinde, mit der Familie Gottes. Und ich möchte nur eines sagen, noch etwas. Weißt du, wenn Jesus die Brücke ist, der Weg und die Wahrheit und das Leben, dann hast du alle Geschwister, egal ob sie groß oder klein sind, sind deine Brüder und Schwestern. Deine Freunde kannst du aussuchen, aber deine Geschwister kannst du nicht aussuchen. Die kannst du nicht aussuchen. Die hast du, wie sie sind. Du musst sie annehmen. Weißt du? Deshalb, wenn du Jesus wirklich kennst, dann hörst du auf mit diesen Klickenbildungen, Grüppchenwesen und was auch immer ist, mit dem ganzen Spaltgeist. So viele Kinder wie der Vater im Himmel hat, so viele Brüder und Schwestern habe ich. Ja, aber die sind noch nicht so weit. Ich meine, als ich schon aus der Schule war und meinen Beruf gelernt habe, ist mein Bruder erst zur Welt gekommen, mein Jüngster. Verstehst du? Und er hat nur mehr und Herr gesagt, verstehst du, und geschrien und die Windel gemacht. Und das soll mein Bruder sein. Ja, wir müssen einander akzeptieren und respektieren. Jesus ist der gemeinsame Nenner, der uns verbindet. Gott und Mensch. Und Mensch und Mensch. Und dann plötzlich merkst du, es ist alles so menschlich, so menschlich, so menschlich. Oh Gott, schenk mir sehende Augen, dass ich Gott in den Menschen erkenne. Und in jedem Menschen steckt ein Teil Gottes drin. Seele, Geist und Leib, diese Trinität ist in jedem Menschen drin, in aller Liebe. Der Glaube an Jesus ist keine weltliche Multireligion, sondern der Glaube an Jesus ist eine Einheit. Plötzlich merke ich, dem geht es genauso dreckig wie mir. Ich bin Christ und ich muss kämpfen, der muss auch kämpfen, aber ich habe den Heiland, der hilft mir, der steht mir bei. Und ich darf auch dem sagen, guck mal, halte dich an den Herrn, bete. Da musst nicht in die Kirche gehen, bete nur. Und ich habe meinen Kindern gelehrt, Kinder, egal was passiert, lern beten. Beten könnt ihr überall, an allen Orten, zu jeder Zeit. Beten. Ruft den Namen Gottes an und es wird euch geholfen werden. So, und die Christen damals, die waren ein Herz und eine Seele. Es ist so wichtig, Geschwister, dass wir diese wahre Brüderlichkeit erkennen, die Gemeinschaft der Heiligen erkennen. Und erst durch den Heiligen Geist ist möglich, eins zu sein, ein Herz und eine Seele. Wenn du wirklich den Heiligen Geist hast und der andere Bruder, deine Schwester auch an Jesus Christus glaubt und wiedergeboren ist, ihr seid doch Geschwister, ihr seid verwandt, auch wenn ihr andere Hautfarbe habt und einen Namen tragt. Und weißt du, und die Gemeinschaft dort in Jerusalem war fantastisch. Sie waren ein Herz und eine Seele. Bis da einige religiöse Menschen dazu kamen, fleischliche Menschen mit Neid und Eifersucht sich eingeschlichen haben. Ah, wir sind Juden. Wir sind was Besseres. Wir brauchen mehr Suppe. Verstehst? Und da gab es Spannungen. Aber sie haben zugelassen, dass fleischliche Menschen sich eingeschlichen haben, dieses Pöbelvolk. Weißt du, wenn du mit Christus verbunden bist, dann bist du nicht mehr religiös, egoistisch oder besser wie die anderen und edler. Wir sind alle gleich. Wir sind alles von der Gnade Gottes abhängig. In Jesus sind wir alle in dem gleichen Strom, in gleicher Situation. Der gleiche Geist pulsiert durch unser Leben. Wir gehen auf das gleiche Ziel zu und wir sind mit Jesus verbunden, vereint, verschmolzen. Und das ist diese Verbindung, die er uns geschenkt hat. Da sagt niemand mehr, das ist mein. Oder das ist unseres. Weißt du, durch Jesus bist du verbunden. Er ist dieser Grundpfeiler. Er ist der Eckstein. Er ist es, der alles zusammenhält. Durch ihn leben wir, durch ihn sind wir. Ohne ihn können wir gar nichts tun. Wir singen in einem schönen Lied, ich brauche dich alle Zeit, ich muss dich haben. Jesus, ja, ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche dich. Fang an, so zu beten. Jesus, ich brauche dich. Und der andere braucht ihn auch. Ich brauche ihn. Ich brauche auch Jesus. Weißt du, Jesus ist die Grundordnung Gottes. Nur Jesus bringt uns Himmel auf Erden, lässt den Willen Gottes bei uns geschehen. Wir haben uns, Jesus, wir können uns an Jesus orientieren. Er ist diese Markierung auf dem Weg zum Himmel. Jesus sagt, in dieser Welt sind die Leute ohne Liebe, nur raffgierig, nur ja, ohne Verantwortung. Sie leben einfach. Aber Jesus kam, um uns zu helfen, dass wir diese Welt überwinden, dass wir nicht mehr habgierig und habsüchtig sind, neidisch sind und eifersüchtig sind. Nehmt euch einander an, wie Christus uns und euch aufgenommen hat. Weißt du, die Schwester gefällt mir nicht, aber ich mache sie trotzdem, weil sie Kind Gottes ist. Den Bruder mag ich nicht, aber weil ich liebe ihn, muss ihn lieben. Und ich liebe freiwillig, weil es ein Kind Gottes ist. Und ich kann die Leute nicht mehr sortieren. Und Jesus nimmt die Menschen an, in seine Welt aus, schließlich die auf ihn hören, die ihm nachfolgen, die ihm vertrauen, die ihm folgen. Und bei denen klappt es. Und ich bin manchmal erstaunt, wie Gott die Menschen segnet. Einfache, schlichte Menschen, gar nicht so kompliziert. Und du musst eines wissen, wir haben denselben Geist, den Heiligen Geist. Ich werde nicht vergessen eine Lektion, was ich zu Hause bei meinen Eltern erlebt habe. Wir haben in Memel auf dem Markt Ferkeln gekauft. Mein Vater bringt die Ferkel nach Hause und lässt da die paar Ferkel im Stall bei den anderen Ferkeln. Und die beißen und die fallen über die anderen neuen Ferkel her. Und die anderen wehren sich natürlich. Verstehst du, weil sie aus dem anderen Stall kommen? Da rennt mein Vater ganz schnell in die Werkstatt, holt Petroleum und einen Lappen und dann wichste oder reifte die alle Ferkel ein, verstehst? Und es Ruhe und Stille und Frieden im Stall, weil alle gleich nach Petroleum riechen, verstehst du? Und genauso, du musst eines wissen, wir sind alle unter derselben Salbung. Wir sind alles mit göttlichem himmlischen Petroleum, mit dem Heiligen Geist eingerieben, gesalbt, äußerlich und innerlich. Und das riecht auch so. Und das ist das Geheimnis, sich einander anzunehmen. Weißt du, die Tiere sind klüger als die Menschen. Lerne von den Tieren, denn die Tiere waren vor dem Menschen in der Schöpfung. Viele Tiere, die sind raffinierter als du denkst, klüger als du denkst. Die sehen sich selbst im Spiegel, die erkennen sich selbst im Spiegel besser als der Mensch. Ja, nur nebenbei. Jesus gibt uns die Himmelreichsschlüssel, dass wir uns selbst erkennen, dass wir uns selbst sehen, dass wir uns selbst verstehen und dass wir nicht mehr nach allen möglichen Dingen nachjagen und uns selbst zerstören und verderben. Schließ den Himmel auf. Und dir ist der Himmel aufgeschlossen. Du bist eingewachst vom Heiligen Geist. Du riechst, auch wenn es nur ein Tropfen ist. Ohne den Heiligen Geist, ohne Jesus funktioniert unser Leben nicht. Da bleiben die Menschen Teufel, Räuber, Diebe und Lügner. Aber wir sind jetzt gesalbt. Wir sind ganz neue Kreaturen. Das Alte ist vergangen. Sie ist alles neu geworden. Und das Neue muss werden. Martin Luther wollte die Kirche erneuern. Und da hat er gut getan, dass er das wollte. Aber er hat genau das Gegenteil vollbracht in aller Liebe. Den 30-jährigen Krieg. Da wurde Deutschland fast zerstört. Und heute, wenn ich so die evangelische Kirche anschaue, sie ist nicht besser geworden. Nur sie haben 2 Sakramente, die katholische Kirche hat 7 Sakramente. Was ist da besonders? Da hat die Kindertaufe beibehalten, nicht groß verändert. Und jetzt versucht die evangelische Kirche wieder zurückzugehen zur katholischen Kirche. So viele evangelische, die sind der katholischen Kirche näher als ihrer eigenen Kirche. Und deshalb, da muss noch viel mehr passieren, als nur diese 95 Thesen da angeblich an die Wand zu nageln. Weißt du, die Reformation muss weitgreifende Folgen haben, auch bei uns, unsere Bekehrung. Ich glaube an Jesus Christus. Verstehst du, es zu wenig. Es muss mehr passieren. Jesus möchte, dass der Himmel über uns zerrissen wird. Und ich bete, lieber Gott, lass das, die Lauheit und die Trägheit in der Christenheit mal offenbar werden, dass die Menschen erkennen, die geistliche Dürre, die Not in unserem Volk, schenk Erweckung, wie du einst zu Zeiten tatst. Und es gab immer wieder in diesen dunklen Epochen Erweckungen, wo Menschen sich zu Gott bekehrten. Martin Luther hat uns die Bibel gebracht, in unserer Muttersprache. Oh, wir können stolz sein, wir Deutsche. Aber was ist mit den Bibeln heute? Die meisten Bibeln verstauben im Schrank, im Regal oder am Altar irgendwo. Da wird nur dekoriert alles und schön gemacht, aber es wird nicht mehr gelebt. Das Wort Gottes will gelebt werden, nicht nur geglaubt, gelebt, ausgelebt. Also es will eine Anleitung sein für unser Leben. Es ist so wichtig, dass nicht das Wort nicht nur gepredigt wird, es muss auch gelebt werden. Nicht nur geglaubt, sondern auch gelebt werden. Deshalb meine Aktion, was Gott mir gegeben hat, höre Gottes Wort im Internet und dann die Adresse. Das Volk muss wieder zurück zur Bibel gerufen werden. Und wenn wir das Wort Gottes wieder lesen, glauben, proklamieren, dann wird es resultatisch bewirken. Das Evangelium wird nicht leer zurückkommen. Geschwister, wenn da nicht ein Wunder passiert, Gott zerreißt den Himmel noch einmal, dann werden wir morgen Moslems sein. Wie viele Kirchen werden entweiht? Land auf, Land ab. Die werden geschlossen, verkauft und es fehlt nicht viel, da kommt am Halbmond drauf und statt im Kreuz oder Hahn. Islam hat sich eines geschworen, das Christentum zu vernichten. Und wir sehen in der Türkei, Kleinasien, es gibt keine christliche Gemeinde in Kleinasien. Da, wo diese 7 Gemeinden, Ephesus, Smyrna, Pergamon waren, keine einzige Gemeinde. Ganz Kleinasien. Nordafrika, da waren blühende Gemeinden, von Ägypten bis nach Karthago. Blühende Gemeinden. Große Prediger sind von dort rausgekommen. Und was ist jetzt? Islam. In allen Ecken und Enden. Der Weinstock Gottes hat keine Reben mehr, um Frucht zu tragen. Und das macht mich bedrückt, das bringt mich in Bedrängnis. Weißt du, der Weinstock ist da, Jesus ist da, aber es sind keine Reben da. Und der Weinstock ohne Reben ist nutzloses Holz. Bald gibt es kein Wein. Bald gibt es keine Frucht mehr. Weil die Reben fehlen. Wo sind die Christen, die am Weinstock verbunden sind, in Jesus bleiben, mit Jesus verbunden sind? Der Weinstock ist nichts ohne die Reben und die Reben sind ohne Weinstock nichts. Und deshalb, wir brauchen einander. Jesus und braucht dich und du brauchst Jesus. Jesus muss wieder kommen und wieder den Himmel über unser Leben zerreißen, dass bei uns wieder Wunder passieren. Und zwar nicht nur sensationelle Dinge, sondern dass wir innerlich bewegt werden. Das größte Wunder ist, wenn du nicht mehr schlafen kannst. Wenn Gott zu dir redet, sich dir offenbart. Dass wieder frische Triebe kommen. Dass du merkst, jetzt wieder eine neue Rebe kommt. Und Reben müssen beschnitten werden. Das sind oft wilde Triebe. Ich will für Gott leben, ich will für Gott arbeiten, ich will was tun. Das bringt nichts. Gott muss durch uns wirken. Der Heilige Geist. Wir brauchen eine ganz neue Heimsuchung des Herrn, bevor die großen Plagen und Bedrängnisse über diese Welt kommen. Und so schlimm und so schrecklich werden diese Dinge sein, dass sogar der Teufel vor sich selber Angst bekommt und kein Mensch mehr selig werden wird und selig werden will und nicht mehr selig werden kann. Herr, zerreiß noch einmal den Himmel und den Vorhang, was sich so die Mauer gebildet hat, dass wir nicht mehr drüber gucken können von dieser guten alten Zeit. Gib Erweckung wie einst zu Zeiten. Große Wunder, Jesus, lass geschehen. Große Wunder an mir. Denn wenn ich verändert werde, wird die Welt ganz schnell verändert. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns dein Wort sendest und dass du uns besuchst und dass du uns noch nicht aufgegeben hast und dass mit uns noch nicht zu Ende ist. Herr Jesus, ich danke dir, du liebst auch unsere Nation und unsere Freunde, Geschwister, Nachbarn, Verwandte. Ja, du willst das. Die, die an dich glauben, dass ihre Häuser gerettet werden, da gibt es noch so viel Ungläubige in den Familien hin und her, in der Nachbarschaft, in den Kiez. Herr, hilf, dass wir so leben, dass die Menschen fragend werden, dass wir ihnen ein bisschen helfen, die Brücke zu bauen zu dir, dass wir durch unser Lebensstil, durch unsere Haltung, durch unser Leben, nicht nur durch unsere Worte, sondern durch einfach unser Dasein, dich verkörpern. Und du hast gesagt, und ihr werdet die Engel Gottes auf- und abfahren sehen über den Menschensohn. Jesus, und das große Glück, der offene Himmel geht nur über dich. Komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, und wirke in unserer Mitte. Danke, Vater. Amen.